Liebe Leute, ich wünschte mir so sehr, dass ich euch jetzt sehen könnte. Leider muss ich in diese Kamera sprechen. Ich mache jetzt ungefähr schon den 10. Anfang, aber so ist das eben. Wir müssen hier noch ein bisschen improvisieren. Ich hoffe deshalb, ihr könnt mich jetzt sehen und vor allen Dingen hören, was ich euch zu sagen habe. Corona hat ja ganz schön unser Leben eingeschränkt, auch unser Glaubensleben. Ja, können wir sehen, wie schnell und wie krass es ist, dass unsere Freiheit, unsere Glaubensfreiheit eingeschränkt wird. Und ich hoffe, dass es bald wieder freier wird. Aber wisst ihr, das ist interessant. Die Bibel spricht auch von unserer christlichen Freiheit. Christus hat uns ja frei gemacht vom Fluch des Gesetzes, frei gemacht von unserer Sünde. Und dennoch macht uns Paulus im 1. Korintherbrief klar, dass unsere christliche Freiheit auch eingeschränkt wird. Aber nicht so negativ, ja, das meint er jetzt nicht durch irgendwelche Gesetze, durch irgendwelche Corona-Vorschriften, durch irgendeine Verfolgung oder so, sondern unsere christliche Freiheit wird eingeschränkt durch die Liebe. Die Liebe zum Mitchristen und die Liebe zum Nichtchristen. Zum Beispiel gerade in der Evangelisation. Ja, das ist ja ein Thema, was Paulus sehr bewegt, auch im 1. Korintherbrief, gerade wenn es darum geht, Ungläubige mit dem Evangelium zu erreichen. Dann kommt es darauf an, dass man sich selbst zurücknimmt, dass man sich unterordnet, dass man sogar bereit ist, sich mit dem anderen zu identifizieren. Und das alles hat mit Selbstverleugnung zu tun. Es geht darum, dass man auf eigene Rechte freiwillig verzichtet, dass man eigene Wünsche zurücksteckt und eigene Begierden beherrscht. Wir können das alles mit einem Begriff zusammenfassen: Disziplin. Ich möchte euch dazu einen Text aus dem 1. Johannesbrief vorlesen, 1. Johannes Kapitel 9, Vers 24 bis 27. 1. Johannes 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Und diszipliniert leben, aber wie? Nun, die christliche Freiheit, die wir haben, die darf uns eben nicht dazu verführen, ein bequemes, nachlässiges, vielleicht sogar zuchtloses Leben zu führen. Und wisst ihr, ich habe dieses Thema für meine Videobotschaft an euch gewählt, weil viele von euch gerade wegen der vielen Beschränkungen in den letzten Wochen viel mehr Freiheiten haben, oder? Beziehungsweise, was ihr müsst, ist, ihr müsst eure Zeit eigenständig nutzen. Sicherlich, ihr habt genug zu tun. Es gibt genug Aufgaben über das Internet. Ihr könnt auch Bibelstunden online und Online-Gottesdienste verfolgen. Es gibt viele gute Dinge, mit denen man seine Zeit nutzen kann. Aber ihr tragt selbst die Verantwortung, diese Zeit für euch zu nutzen. Und die Gefahr ist doch groß, dass man sich gehen lässt. Dass man es schleifen lässt. Ja? Man steht immer so ein Stück weit später auf. Man lässt sich immer leichter ablenken. Es fehlt irgendwie der Druck, die Kontrolle, Gemeinschaft, Verantwortung. Nun, was ein jeder von euch braucht, ist Disziplin. Christliche Freiheit, ja. Und diszipliniert leben. In Korinth damals gab es so etwas Ähnliches wie die Olympischen Spiele, das waren die Isthmischen Spiele. Und Paulus benutzte ja gerne sportliche Wettkämpfe, um für uns geistliche Themen anschaulich zu machen. Ein Sportler, ist klar, der musste sich intensiv auf Wettkämpfe vorbereiten. Er musste ein absolut diszipliniertes Leben führen. Vers 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Oder 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Ja, der muss über seinen Leib Herr sein und nicht umgedreht. Er Er muss seine Begierden bezwingen können. Und Paulus geht es hier natürlich nicht nur um körperliche Begierden. Das große Problem vieler Korinther war Stolz, Überheblichkeit, ja, die Begierde nach Anerkennung. Und der Leib, von dem Paulus hier spricht, damit meint er all unsere menschlichen und zumeist sündlichen Begierden. Ja. Diese Begierden, ja, dieser Leib, der dafür steht, das ist der eigentliche Gegner im Kampf des Christen. Vers 27 nochmal, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Dieses Wort für verwerflich, das kann man übersetzen mit unbrauchbar, unnütz. Mit anderen Worten, Paulus nimmt sich selbst in die Zucht. Er diszipliniert sich, um seiner Berufung würdig zu wandeln. Disziplin spielt nicht nur in der christlichen Nachfolge eine wichtige Rolle, das wisst ihr. Auch nicht nur im Sport. Sie ist allgemein für fast jeden Bereich des Lebens und der Gesellschaft von Bedeutung. Ja, auch wenn sie euch Jugendlichen einreden, ihr könnt euer Leben genießen, nutzt eure Freiheit, macht was ihr wollt, lasst es einfach mal laufen, das könnt ihr später nie wieder. So ist es nicht. Disziplinierte Menschen sind in der Regel erfolgreiche Menschen. Menschen, die mit den Gegebenheiten des Lebens zurechtkommen und ihr Leben meistern. Undisziplinierte Menschen haben in vielen Bereichen Probleme. Natürlich wird das nicht offen gesagt, viel eher werden alle möglichen Ausreden bemüht. Ja? Der junge Mensch zieht sehr zeitig von zu Hause aus, weil er Selbstständigkeit lernen will. Der Student bricht sein Studium ab oder schon wieder ab, weil es dann doch nicht seinen Interessen entsprochen hat. Der Mensch verlässt die Gemeinde, weil sie ihm zu engstirnig ist. Und ein anderer bricht aus seiner Ehe aus, lässt sich scheiden, weil er die Zustände eben einfach nicht mehr ertragen kann. Es muss nicht immer so sein, aber oftmals sollen diese Erklärungen nur über das wahre Motiv ihres Handelns hinwegtäuschen. Das ist Abneigung gegenüber, Einschränkung gegen Kontrolle, es ist Disziplinlosigkeit. Es fehlt an Selbstbeherrschung, Mut, Ausdauer, man läuft vor Problemen weg, man meidet unangenehme Menschen. Man gibt auf, sobald es schwierig wird. Und die Nachgiebigkeit sich selbst gegenüber, die geht natürlich Hand in Hand damit, dass man anderen die Schuld für eigene Probleme gibt. Und die Nachgiebigkeit sich selbst gegenüber wird hier bei uns gefördert durch unseren Überfluss, in dem wir leben. Und ich sag's euch nochmal, Disziplin erlernt man nicht irgendwann, wenn man mal erwachsen ist, wenn man mal irgendwann paar 20 oder paar 30 oder paar 40 ist, wenn man dann halt so reif sein sollte. Disziplin erlernt man nur jetzt, wenn ihr jung seid, ansonsten nie. Mein erster Punkt lautet, Disziplin als Schlüssel zur Stärke. Richard Shelley Taylor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Diszipliniert leben, aber wie? Vieles von seinem Buch, oder ich habe viele Zitate von ihm, viele Gedanken von ihm, und er sagt, nur wenn man konsequent diszipliniert lebt, kann man jene Stärke des Charakters entwickeln, mit der man der Not begegnen kann, ohne in Not zu geraten. Manche Menschen haben ja äußerste Disziplin in einem oder in einigen Bereichen, eben zum Beispiel im Sport. Ich kannte mal einen jungen Mann, der war äußerst diszipliniert im Klettern. Ja, er ging, wann er immer nur konnte, klettern. Er ging wirklich die steilsten Berge, die steilsten Wände hinauf. Wenn andere ihre Freizeit einfach genossen haben, entspannt haben, dann zwang er sich bei Wind und Wetter irgendwelche Felswände hoch. Und ihr kennt sicherlich auch solche Leute, vielleicht habt ihr selber durch viel Übung und eisernen Willen schon so manche körperliche Disziplin erlernt. Und wenn ihr das an euch selbst nicht kennt, und auch wenn ihr gar keine kennt, ihr kennt Sportfilme, ja, und ich liebe zum Beispiel diese Rocky-Filme, ja, und die genialste Szene in jedem Film ist, wo er dann merkt, hey, boah, ich muss trainieren, ja, und dann fängt er an zu trainieren, was weiß ich, in der Wüste oder im Schnee oder im Schlachthaus, keine Ahnung wo, und er beißt sich durch und dann kommt der große Kampf und er geht zu Boden und dann erinnert er sich an sein hartes Training und dann kommt er wieder hoch und dann gewinnt er. Ja, herrlich. Und wisst ihr was, in der Bibel steht es auch so, Paulus sagt, körperliche Ertüchtigung ist wenig Nütze. Also nicht absolut nutzlos, ja. Sie hat einen Nutzen. Sie kann uns helfen, Disziplin zu erlernen. Wenn ich die Disziplin habe, früh morgens aufzustehen, dann wird mir das helfen, meinen Tag gut zu nutzen. Aber körperliche Disziplin zu haben, bedeutet noch nicht zugleich, einen disziplinierten Verstand zu haben. Und das ist nochmal viel anspruchsvoller. Wer ein diszipliniertes Gedankenleben hat, einen geschärften Verstand, der kann sich auf das Wesentliche konzentrieren und Unwesentliches aussortieren. Er kann logisch denken, Ziele bestimmen und dann Mittel finden, um diese Ziele auch zu erreichen. Es wird ihm auch leichter fallen, sich schlüssig und überzeugend auszudrücken. Er wird nicht so leicht manipulierbar sein. Man kann sich natürlich denken, dass ein solcher Mensch dann auch erfolgreich sein wird. Erfolgreicher sein wird als andere. Warte mal, ich brauche mal ein Stück zu trinken. Einer, der seinen Körper zu disziplinieren weiß, der wird sportliche Erfolge erzielen. Einer, der seinen Verstand diszipliniert durch Lernen, wird ein anspruchsvolles Studium absolvieren können und zum Beispiel Arzt werden. Aber körperliche und auch gedankliche Disziplin sind Auswirkung eines disziplinierten Charakters. Natürlich gelingen auch einem charakterlich schwachen Menschen Erfolge in irgendeiner Spezialdisziplin, aber wenn nicht da wirklich ein disziplinierter Charakter da ist, dann werden diese Erfolge abnehmen, dann wird irgendwann in zunehmendem Maße von aufkommenden Lasten wird das alles irgendwie erstickt werden. Es wird verloren gehen. Ihr kennt das, ja? Sportler, die ganz oben waren, die tief gefallen sind. Man fragt sich, warum? Was ist da passiert? Oder Ärzte, es gibt genug Ärzte, die ihre Zulassung und ihre Praxis verloren haben. Nun, wir machen alle Fehler. Wir versagen auch. Und manchmal hat das Versagen tatsächlich mit unseren begrenzten Fähigkeiten zu tun. Aber oftmals mangelt es nicht an Begabung, sondern an Charakter. Bei unserem Leben in der Nachfolge, im Gehorsam, im Dienst Jesu ist es genauso. Wir sündigen, weil wir manche Dinge nicht wissen, weil wir unerfahren sind. Aber wir sündigen vor allem, weil wir schwach sind. Weil wir nicht den Begierden und Versuchungen widerstehen können. Kannst du Prioritäten setzen in deinem Leben? Hast du die Fähigkeit, die Strapazen auszusetzen? Also, ich hatte zum Beispiel in der Schule immer so, ja, halbwegs durchschnittliche gute bis gute Noten, bis dann die Zeit begann, wo man anfangen musste mit Lernen. Ja, ihr kennt das vielleicht auch, ja. Und ab diesem Zeitpunkt wurden meine Noten schlechter. Irgendwann bin ich dann vom Gymnasium auf die Mittelschule gegangen, weil das war mir einfach zu stressig. Viele wollen Arzt, Anwalt, oder vielleicht ein Meister in einem gewissen Handwerk werden und die schaffen es nicht, die brechen vorher ab. Der Weg war zu lang, der Berg ist einfach zu steil. Aber wisst ihr was, es liegt meistens nicht daran, dass der Weg zu lang oder der Berg zu steil ist, sondern dass die Disziplin fehlt. Und zwar die Disziplin, die kleinen Schritte von Anfang an zu gehen. Vielleicht legen wir es dann hin, dass ein paar Sprüche hier irgendwo noch mit eingeleuchtet sind oder dass die mit auf der Seite dann erscheinen. Sprüche aus dem Buch, Sprüche Salomos, die sprechen davon. Wunderbar, diese Schritte im Kleinen. Oder Lukas 16, Vers 10, wer am geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Taylor, der schreibt, der Vorsprung, den derjenige mit Disziplin gegenüber dem ohne Disziplin hat, zeigt sich in vielen kleinen Dingen. Der disziplinierte Mensch hebt seine Kleidungsstücke auf, der ohne Disziplin lässt sie liegen. Der eine macht die Wanne nach dem Bad sauber, der andere lässt die Ränder stehen, sodass sie ein anderer wegschrubben muss. Der eine plant seine Arbeit und arbeitet nach Plan, der andere arbeitet planlos. Der eine hält seine Termine stets ein, der andere kommt notorisch zu spät. Einige sind immer pünktlich in der Gemeinde, andere nie. Beobachter mit langjähriger Erfahrung werden dem zustimmen, dass der jeweilige Unterschied nicht dadurch erklärt werden kann, dass die Wegstrecke länger ist oder dass es schwieriger ist, eine größere Familie zur Eile anzutreiben. Der Unterschied ist Gewohnheit und Gewohnheit ist Charakter. Disziplin ist der Schlüssel zur Stärke. Das war mein erster Punkt. Und der zweite lautet Disziplin als Zeichen von Reife. Kindererziehung ist anstrengend und langwierig. Man legt dem Kind Disziplin auf, man erklärt ihm Dinge, man leitet es an, aber vor allem muss man dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Ja? Mein Sohn weiß, wenn er diesen Akkord auf dem Klavier jetzt 20 Mal spielt, dass er ihn dann einigermaßen kann. Er hat es auch schon oft genug gemacht. Er kann das. Aber er braucht jemanden, der neben ihm steht und sagt, jetzt nochmal, nein, bitte nochmal, nochmal und nochmal. Man legt dem Kind Disziplin auf. Solange, bis das Kind dann irgendwann Disziplin erlernt. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, Verhalten eher anhand von Prinzip und Urteilsvermögen zu steuern, als durch Impuls, Verlangen, starken Druck oder sozialen Gewohnheiten. Im Grunde genommen ist es die Fähigkeit, sich unterzuordnen. Warum machst du manche Dinge und andere Dinge machst du nicht? Warum? Was treibt dich an? Entweder hast du Lust dazu, oder du hast eben keine Lust. Das ist es. So einfach ist es. Entweder hast du Lust, oder du hast keine Lust. Ein disziplinierter Mensch macht Dinge, nicht weil er unbedingt Lust dazu hat, sondern weil sie gemacht werden müssen. Und weil er natürlich weiß, dass es sich am Ende so viel mehr auszahlt. Ja, wer mit dem Lernen am Anfang des Semesters beginnt, der wird am Ende die Prüfung bestehen und die letzten Nächte fieberhaft durchpauchen zu müssen. Oder wer am Abend sein Arbeitsplatz aufräumt oder die Küche sauber macht, der wird am nächsten Morgen viel besser an den Tag reinkommen und einfach schneller zu Potte kommen. Disziplin bedeutet, sich unterzuordnen, dem Ziel, was erreicht werden soll. Den Regeln und Gegebenheiten, ja, den Vorgesetzten, dem Wort der Bibel und eben auch den Menschen, die erreicht werden sollen. Paulus sagt, ich habe mich allen zum Knecht gemacht, ich habe mich allen untergeordnet, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt und da möchte ich die Gefahren von Disziplin ansprechen. Die Gefahren von Disziplin, ja, natürlich ist die Gefahr da, dass man zum Beispiel stolz wird. Ja, wer Disziplin erlernt hat, der sagt sich, ich schaffe das, ich ziehe das durch und irgendwann wird aus der Zufriedenheit über die Dinge, die man durch Disziplin erreicht hat, Selbstzufriedenheit. Vielleicht sogar, dass man hochnäsig auf andere herabblickt. Disziplin kann sogar zum Götzen werden. Ja? Aber Disziplin ist nicht alles. Disziplin ist nicht ein Leben von in Beton gegossener Routine. Das Ziel unserer Disziplin ist nicht Disziplin, sondern ist größere Nützlichkeit. Wir wollen nicht verwerflich werden, nicht unbrauchbar, nicht unnütz. Und wir dürfen Disziplin auch nicht mit Heiligkeit verwechseln oder als ein Mittel zur Heiligung betrachten. Ja, das war ja der Weg der Pharisäer und auch der Weg zum Beispiel der Mönche. Ich halte mich an die Regeln. Ja, sogar an Gottes Gebote. Und deshalb bin ich gut. Ein diszipliniertes Leben hilft, gegen verschiedene Sünden zu kämpfen, sie im Zaum zu halten, sie an Ketten zu legen aber sie kann euch kein reines Herz geben. Rühre das nicht an, schreibt Paulus im Kolosserbrief, 2 Vers 21. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst, in Demut, in Verzeihung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wisst ihr was? Das fleischliche Herz, das ist wie so ein Luftballon. Wenn du mit dem Finger an einer Stelle reindrückst, drückt sich einfach an der anderen Stelle ein bisschen mehr aus. Das ist alles. Also mit Disziplin an deinem Herzen nicht wirklich was ändern. Die Frage ist jetzt, okay, wie sieht dann die richtige Beziehung zwischen Disziplin und Heiligkeit, Heiligung auf? Heiligkeit ist nicht die Verwirklichung von Disziplin, sondern das Fundament wahrer, christlicher Disziplin. Der Disziplin, von der Paulus hier in 1. Korinther 9 spricht. Ja, du kannst dem Menschen Disziplin auferlegen. Und er wird sich auch ein Stück weit daran halten. Ja, der Student lernt für die Prüfung, weil er sie bestehen muss. Oder das Kind hält sich an die Regeln, weil es die Strafe fordert. Ja? Das Kind setzt sich hin, weil der Vater es will, aber es schaut den Vater mit Augen an, die nur eins sagen, in meinem Herzen steht ich noch. Wisst ihr, was wir brauchen? Gott muss uns die Augen, muss uns die Herzen öffnen für das Evangelium. Er muss uns Erkenntnis schenken über seinen Sohn und über unsere eigene Verlorenheit. Und wenn er das macht, macht er uns bereit, ihn gerne und von Herzen zu treffen. Wenn ich erkannt habe, vom ganzen Herzen, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, dann werde ich ihn von Herzen folgen wollen. Seht, alles, was wahre Disziplin ausmacht, Selbstverleugnung, Selbstbeherrschung, das können wir an Jesus sehen. Das können wir von Jesus zurücklassen. Er ist nicht als aus Schwachheit am Kreuz gestorben. Wenn die Leute das dachten, die dort um das Kreuz herumstanden, sondern aus Stärke. Er hat sein Werk vollendet. Er hat es durchgezogen. Und das, was er dort getan hat, das hat er nicht getan, weil er gerade Lust dazu hatte. Im Gegenteil. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Er hat den Vater im Himmel darum gebeten, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht, aber er ist dann dennoch ans Kreuz gegangen. Warum? Und weil es der einzige Weg war, wie er uns erlösen konnte. Es musste so geschehen. Als er wieder aufgestanden war und die Emmaus-Jünger dann den Weg waren und er geht dort zu ihnen und die sagen ihm, ja, wir begreifen das alles nicht. Wie konnte das noch passieren? Das Kreuz ist alles so schrecklich. Da sagt er ihnen, Leute, es musste so geschehen. Es war der einzige Weg, um uns von unseren Sünden, vom Gericht und von der unendlich schweren Strafe zu befreien. Ich kann meinen Nächsten nur lieben und mich ihm deshalb unterordnen und dienen, wenn Gott mich mit dieser Christusliebe erfüllt. Ich kann mir die nötige Disziplin dazu aneignen, gerade auch diese innere, geistliche Disziplin, wenn Gott mir die Augen für Jesu Liebe öffnet und dadurch Verlangen nach Christus schenkt. Das ist die Grundlage. Das ist der erste Schritt. Danach hilft mir Disziplin natürlich in der täglichen Gnade. Sie hilft mir, ein Leben in der Heiligung zu leben, so wie Paulus das hier in Vers 25 sagt. Er ist enthaltsam in allem, verzichtet, er diszipliniert sich, um den unvergänglichen Siegeskranz zu erhalten. Versteht ihr, der Heilige Geist in mir, der macht Disziplin nicht unnötig. Umgedreht ist es. Er will mich zu einem disziplinierten Leben führen. Er will mir helfen, es aufrechtzuerhalten. Hört mal auf diesen Vers, der ist genial. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, ja, in Christus. Die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, in Disziplin, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt. Disziplin macht uns stark und Stärke. Disziplin ist ein Zeichen von Reife. Wir haben uns jetzt angeschaut, wo liegen vielleicht auch die Gefahren von Disziplin. Und im letzten Punkt möchte ich mit euch jetzt endlich anschauen, wie man ein disziplinierter Mensch wird. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch die Disziplin und die Kraft, mir auch hier noch zu folgen, wie man ein disziplinierter Mensch wird. Und ich hoffe, ihr wollt es jetzt werden. Ja? Ich hoffe, es ist genau das, was ihr jetzt hören wollt. Gottes Wirken, das habe ich gerade schon gesagt, in unserem Herzen ist die Grundlage für wahre Selbstbeherrschung, für diese christliche Disziplin. Aber Gott macht das Brett zur Disziplin nicht dünner für uns. Er weist uns keine Abkürzung zur Disziplin. Ja, der undisziplinierte Mensch, der ist immer auf der Suche nach Wegen, um die mühselige Plackerei, um solide Arbeit zu vermeiden, um irgendwie schneller sein Ziel zu erreichen. Er will eine Abkürzung nehmen. Ja, wenn ich, momentan müssen wir ja Homeschooling machen. Und es ist ganz interessant. Meine Söhne sind in der Grundschule und die haben brauchen Aufgaben zu machen, Matheaufgaben. Und dann ist immer erstmal der Versuch, wie kann ich diese Aufgaben lösen, ohne sie wirklich ausrechnen zu müssen, ohne wirklich nachdenken zu müssen. Da muss es doch irgendwie einen Trick geben. Und ich kenne einen jungen Mann, der kam zu mir und sagte, hey Ludwig, du kannst dieses oder jenes so gut. Wo ist der Trick? Gib mir das Rezept, damit ich das auch so kann. Nur die Wahrheit ist, es gibt keinen schnellen und einfachen Weg zur Disziplin. Ich muss euch enttäuschen, es gibt keinen schnellen und einfachen Weg zur Disziplin. Es gibt keine Abkürzung. Eine der wichtigsten Regeln, ja, der wichtigste Schritt, der erste Schritt zum disziplinierten Leben. Regel Nummer 1, die habe ich euch schon genannt, Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Wer aber im Geringsten ungerecht ist, der wird auch im Großen ungerecht sein. Wenn du nicht im Kleinen anfängst, Disziplin und Treue zu erlernen, wirst du es im Großen nicht. Wer nicht von seinem kleinen wenig Taschengeld, von seinen 2 Euro lernt, 10% abzugeben, oder 8 oder 12, das wirst du ihm auch nicht machen, wenn er richtig Fettkohle verdient. Also beginne mit den einfachen, mit den kleinen Dingen. Häng deine Kleidungsstücke auf. Mach deinen Arbeitsplatz sauber, nachdem du fertig bist. Ja, überleg mal, wie könnte man 100 Liegestütze schaffen? Nein, ich weiß, es gibt einige von euch, die sagen, ja, ich gehe und mache 100 Liegestütze, fertig. Aber die meisten werden sich vielleicht sagen, ja, 100 Liegestütze, ein bisschen viel für mich. Wie kann ich das schaffen? Nun nicht, indem du hingehst und sagst, okay, ich fange jetzt einfach an und höre erst auf, bis ich 100 Liegestütze geschafft habe. Sondern indem du anfängst mit vielleicht 10 Stück oder 5 und dann dranbleibst und dann in kleinen Schritten weitergehst. Vielleicht ist dein Problem nicht Liegestütze, ja? Vielleicht ist dein Problem Pünktlichkeit. Wie kannst du es da schaffen? Fang nicht an, deinen Tag noch besser durchzuplanen. Am besten gleich noch die ganze Woche, damit du endlich die Zeit besser und vollkommener nutzen kannst. Die Lösung ist, der kleine Schritt ist, fang einfach 5 Minuten früher an. Geh einfach 5 Minuten früher los. So einfach ist es. Das ist alles. Geh 5 Minuten früher los und riskiere. Ist ein Risiko, aber riskiere, dass du dann 5 Minuten wartest auf die anderen. Und dann kannst du es mal selber spüren, wie es ist, wenn man ständig auf die zu spät kommt oder die Leute warten muss, die eben etwas später kommen. Vielleicht hast du aber Probleme mit einem anderen Bereich, in dem geistlichen Bereich, vielleicht hast du Probleme mit dem Gebet. Nun, du wirst nicht ein Mann oder eine Frau des Gebets, wenn du, was weiß ich, irgendwelche Aufgaben, andere Aufgaben vernachlässigst und vielleicht sogar deinen Job kündigst und dir sagst, hey, ich will jetzt endlich mehr Zeit zum Beten haben. Ja, ich will endlich mit früh, ganzzeitig, ich stelle mir den Wecker auf um 4 und dann werde ich mich hinknien und dann werde ich die ersten 3 Stunden am Tag gehen. Ja? Mit so einem Plan wirst du wahrscheinlich nicht zur Disziplin des regelmäßig in Gebet zu kommen. Dann nimm dir vor, einmal am Tag, wenigstens einmal, eine bestimmte Zeit lang zu beten. Und nimm dir dann halt nur eine kurze Zeit. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, nimm dir diese Zeit, aber bleib dann bei dieser Zeit. Halte dich treu daran. Das ist die Lösung. Nimm dir eine bestimmte Zeit oder ein paar Minuten am Tag und halte dich daran. Vielleicht hast du Probleme mit Bibellesen. Immer wieder angefangen, immer wieder abgebrochen, schaffst es einfach nicht mal durchgängig zu lesen, an deiner Bibellese dran zu bleiben. Wieder gilt, es bringt nichts, wenn du dich hinsetzt und sagst so, jetzt lese ich und ich höre erst auf, wenn ich mit dem Alten Testament fertig bin. Das wirst du nicht schaffen. Aber nimm dir vor, dieses eine Kapitel am Tag zu lesen. Nicht viel, nur ein paar Minuten. Aber halte dich daran, zieh es durch. Vielleicht hast du Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, es fällt dir schwer, Kontakt aufrechtzuerhalten, Freundschaften zu pflegen, dann mach diesen einen Anruf pro Woche. Oder schreib eine Karte im Monat, Karte schreiben, ja, ich weiß, uralt, schreib halt in irgendein soziales Medium irgendwas rein, aber mach's regelmäßig. Vielleicht ist dein Problem, dass du hochmütig bist, dass du dich ständig mit anderen vergleichst, dass du andere verurteilst, richtest. Dann rate ich dir, such dir einen Dienst der Demut. Auch wenn es nur ein ganz kleiner ist. Tu nur einen Dienst, der dich Überwindung kostet, den du eben nicht mit links machst, sondern bei dem du spürst, wie sehr du von Gott abhängig bist, dass du ihn brauchst. Wir sehen immer das große Ziel. Oder oftmals, ja. Wir sehen den Berg und sagen, dort oben will ich hin. Ach, wenn ich nur schon dort wäre. Und dann sehen wir, wow, das ist aber so steil, das ist so lang. Dann geben wir auf. Oder wir sagen uns, okay, jetzt in ganz großen Sätzen hoch, nur schnell oben sein. Ich will endlich dort oben ankommen. Die kleinen Dinge, die kleinen Schritte, die tun wir dagegen als Verächtlicher. Was bringt das schon? Was soll das? Hey, ich will auf den Berg. Was nützen mir die kleinen Schritte? Aber wie kommt man auf den Berg? Ich muss anfangen mit dem ersten Schritt, mit dem ersten kleinen Schritt. Kleinigkeiten sind nicht irrelevant für einen disziplinierten Charakter, sondern sie sind genau das Kernstück davon. Ich habe mal das Buch gelesen von Joe Kelly. Der ist ja nicht bloß Sänger in der Kelly Family, sondern der ist ja Extremsportler, ne? Marathonläufer, Ironman, Ultra Ironman, Race Across America, der rannte durch alle möglichen Wüsten, der wanderte zum Südpol, der hat alles gemacht. Wow. Sein Buch, was er geschrieben hat, über sein, wie er durch ganz Deutschland gerannt ist, von der Küste bis zur Zugspitze, das heißt auch Hysterie des Körpers. Ja, sein Körper bezwingt, ja, Wahnsinn. Aber es ist total interessant, wie seine Geschichte losging, ja. Die waren irgendwie mit der Familie unterwegs, halt irgendein Konzert und er war immer schon so ein bisschen, ja, ein bisschen Sport machen oder so, aber nie so wirklich, nie so richtig. Und dann gab es da einen Triathlon in der Gegend und dann hat er gesagt, hey, da mache ich mit. Und alle, wie, du willst da mitmachen? Ja klar, mache ich mit, kein Thema. Und ihr wisst ja, Triathlon, da muss man dann zuerst mal schwimmen. Er ging dorthin, alle sprangen in den See, er sagte sich, hey, schwimmen, das ist wirklich das, was ich am schlechtesten kann. Da werde ich am besten im Schmetterlingsschwimmstil schnell rüberschwimmen, damit ich es schnell hinter mir habe. Nun, er springt dort mit rein, macht da 10 Meter Schmetterlingsstil und ist danach so erschöpft, dass er fast untergeht und nur eins machen kann, er muss wieder zurückschwimmen ans Ufer, um sich dort zu schwimmen. Das war aber so unangenehm, oder hat er gesagt, was mache ich jetzt? Dann hat er sich gesagt, okay, ich muss wieder rein ins Wasser. Und dann ist er durch diesen See geschwommen, ganz normal mit Brustschwimmen. Und irgendwann ist er dann auch wahrscheinlich als allerletzter im Ziel angekommen. Klein Anfang. Das ist der Weg zur Disziplin. Es gibt darüber hinaus noch mehr, was man beachten kann, aber das ist die Regel Nummer 1. Es gibt noch mehr. Also zum Beispiel das Schwierige sofort zu erledigen. Tu die Dinge zuerst, die du am liebsten als letztes tun würdet. Ja, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von diesem Experiment, dieses Professors, der Leuten beibringen wollte, wie muss man seine Zeit, wie kann man seine Zeit am besten nutzen. Und er hatte dieses große Wasserglas und dann legte er da große Steine rein und fragte, oh, okay, ist das Glas voll? Und ja, da ist voll. Dann nahm er kleinere Steine und schüttelte sie rein und fragte, ist das Glas jetzt voll? Und die Leute waren schon vorsichtiger. Dann nahm er Sand und schüttelte den rein und rüttelte den noch rein. Ist es jetzt voll? Die Leute, ja, jetzt ist es voll. Dann nahm er Wasser und schüttelte noch Wasser rein und sagte, und jetzt ist es voll. So, was lernen wir daraus? Und alle dachten nach und einer meldete sich und sagte, ja, ich glaube, wenn ich meine Termine am Tag so richtig gut strukturiere und mir richtig Mühe gebe und wirklich diszipliniert bin, dann werde ich noch mehr dazwischen quetschen können und noch mehr schaffen. Und er sagte, nein, das ist es genau nicht. Wenn du die großen Steine nicht am Anfang ins Glas legst, dann werden die am Ende nicht mehr reinpassen. Mach die großen Brocken zuerst. Mach die schwierigen Dinge zuerst. Hast du ein schwieriges Telefonat? Hast du eine Aufgabe, die wirklich keinen Bock macht? Mach's. Nachdem du aufgestanden bist und gegessen hast, das hast du an den Rings hinter dir. Und dann wird mit jeder Aufgabe, die du erledigt hast von diesen schwierigen, wirst du ermutigter sein, dann auch noch den Rest zu tun. Eine ganz wichtige Regel, um Disziplin zu erlernen, erledige das Schwierige sofort. Die dritte Regel, bringe das zu Ende, was du begonnen hast. Bring's zu Ende, zieh's durch, auch wenn es länger dauert, auch wenn es dich Kraft und Geld und Zeit kostet. Vierte Regel, trainiere dich darin, deine Gedanken zu konzentrieren auf ein bestimmtes Thema. Das ist dieses mit dem Disziplin der Gedanken. Wir sagen, hey, wie soll ich denn meine Gedanken kontrollieren? Die sind doch so sprunghaft. Ich denke so oft an dieses und jenes, dann sehe ich ein Bild, dann denke ich schon wieder an was anderes. Nun wisst ihr, wir können tatsächlich unsere Gedanken trainieren. Ja? Es gibt manchmal so Probleme, die wir im Leben haben und ständig kommt das Problem hoch, ständig sind meine Gedanken davon gefangen genommen und ich drehe mich darum. Und dann kann ich mir sagen, jedes Mal, wenn ich merke, hey, ich denke schon wieder an dieses Problem, ich fange schon wieder an, mich darum zu drehen, sage ich, stopp, ich weiß, es ist in Gottes Hand. Und ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich tun will. Und es wird immer wieder hochkommen und ich muss immer wieder Stopp sagen, aber ich kann es trainieren. Und es wird immer schneller und immer besser gehen. Trainiere dich darin, deine Gedanken zu konzentrieren auf ein bestimmtes Thema, nämlich das, was du wirklich zu tun hast. Eine weitere Regel, rege dich nicht ewig über Rückschläge und unerwartete Ereignisse auf, die deine Pläne zunichte gemacht. Ja, das machen wir ja so gerne. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir wollen, oh, wir lieben es, uns aufzuregen. Ja? Wie viel Kraft und Zeit geht drauf, nur weil wir uns aufregen wollen? Taylor hat geschrieben, wir müssen lernen, das Rohmaterial der Realität zu nehmen und in Dienst umzuwandeln. Nimm das Rohmaterial der Realität und wandel es um in Dienst. Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Alle Dinge. Also nimm du die Dinge, die Gott zu dir gibt, hin und versuche sie umzusetzen in Dienst. Und ganz wichtig, eine ganz wichtige weitere Regel, liebe den, der dich kritisiert. Liebe den, der dich kritisiert. Derjenige, der dich auf Fehler hinweist in deinem Leben, der reicht dir ein Stück Material, mit dem du dein disziplinierten Charakter aufbauen kannst. Ja, es ist oftmals nicht leicht und nicht angenehm, wenn man kritisiert wird. Und ich kenne manche Menschen, ich weiß, die sind dann so feinfühlig, so sensibel, wenn man die mal auf einen Fehler hinweisen will, da muss man aber sonst wie erstmal mit Honig die ganze Sache einbalsamieren und ganz viel Zucker noch drüber gießen, bis man dann irgendwann sagt, es könnte sein, dass diese ganz kleine Kleinigkeit dann doch geändert werden müssen. Sei offen für Kritik. Liebe den, der dich kritisiert. Und eine letzte Regel. Nimm bereitwillig Hürden und Strapazen des Lebens auf dich. Oh, wir lieben es, oder es ist doch unser, ständig unser Bestreben, Strapazen und Hürden zu entgehen, irgendwie leicht und locker und gut gepolstert durchs Leben zu kommen. Ja, im Sport setze ich mich trainingshalber irgendwelchen Strapazen aus, aber ansonsten versuche ich doch, um alle möglichen Kniffe und schwierige Sachen und Sachen drum rumzukommen. Und wenn du bis zu denen dann willst, sind sie bereitwillig aufgeben. So, und damit bin ich am Ende, meine Lieben, und ich sage euch noch Folgendes: Das, was ich euch jetzt hier gepredigt habe, das gilt mir genauso. Wisst ihr, dieses Thema der Selbstdisziplin ist genau der Bereich, wo ich zu kämpfen habe. Wo ich täglich zu kämpfen habe, wo ich täglich auch versage. Ja, ich predige am Sonntag, dann habe ich, Montag ist mein Pastorensonntag. Und Dienstag geht dann die Arbeit los und ich könnte mich früher am Schreibtisch setzen. Ich habe ohne Ende Arbeit, ich bräuchte bloß anfangen. Aber ich habe eben keine Lust. Lieber lenke ich mich irgendwie ab, nur um meine Pflicht nicht tun zu müssen. Ich rege mich auf über meinen Sohn, der ohne nachdenken zu wollen, versucht seine Matheaufgaben zu lösen. Und ich selber denke darüber nach, wie ich meine Arbeit erledigen kann, ohne zu viel Arbeit reinzustecken. Ja, ihr kennt es vielleicht, ja, anstatt die Arbeit einfach anzugehen, nimmt man lieber den Kampf mit YouTube auf. Ich sag mir dann, ja, gut, ich werde eine Runde durchziehen und siegreich hervorgehen und dann wird es mir besser gehen, ich bin gestärkt, ja, ich bin gelockert, dann kann es losgehen mit der Arbeit. Und irgendwann hänge ich in Runde 12 total in den Seilen, wenn ich schon in Runde 8 völlig K.O. gegangen bin. Wisst ihr, ich hatte schon so viele Dinge vorgenommen und doch wieder abgebrochen. Vorhaben sind irgendwann versandet. Schleichend kam die Trägheit ins Leben zurück. Ich frage dich, wie viele Dinge hast du dir vorgenommen und dann doch nie gemacht, abgebrochen? Wie oft bist du wieder nachgiebig gegenüber dir selbst geworden? Wie oft schleicht sich bei dir und sicherlich immer gut begründet, mit ausreichend Erklärung gerechtfertigt, die Trägheit wieder ein? Der Heilige Geist wirkt in uns. Das ist wahr. Aber der alte, sündige Mensch, der ist ja auch noch da. Und den ernähren und pflegen wir nur zu gern. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was der Heilige Geist noch gemacht hat? Er hat uns, euch, als Trainingspartner in euren Gemeinden zusammengestellt. Ja, wie bei so einem Boxer. Paulus benutzt ja auch das Beispiel eines Boxers. Ein Boxer braucht einen Sparringpartner. Dann such dir deinen Sparringpartner. Einen, dem du die Erlaubnis gibst, dich wöchentlich oder wenn es sein muss täglich diese Fragen zu stellen, ja? Wo hat sich die Trägheit bei dir wieder eingeschlichen? Bist du noch dran? Wofür soll ich für dich beten? Wo kann ich dir helfen? Hast du vielleicht das Problem, dass du alle möglichen Dinge zu Hause rumliegen lässt, bei dir zu Hause oder in der WG oder wo du auch wohnst, da ständig auf allen Ablagen im Flur, im Zimmer, du siehst immer aus wie Sau. Such dir einen Sparringpartner, zum Beispiel deine Mama. Oder deine Geschwisterkind oder dein WG-Mitbewohner und bitte ihm, hey, weise mich drauf recht, hilf mir, hier Ordnung zu halten. Schaffst du es vielleicht nicht, deine stille Zeit, deine Andacht, dein Gebet regelmäßig zu machen, dann such dir einen Gebetspartner. Oder hast du vielleicht mit einer speziellen Sünde zu kämpfen, dann such dir einen Rechenschaftspartner. Zum Beispiel die Sünde der sexuellen Unreinheit, du wirst sie nie loswerden, du wirst nie siegreich hervorgehen im Kampf gegen Pornografie und was es alles gibt, ohne einen Rechenschaftspartner. Paulus kommt nicht umsonst in den weiteren Kapiteln dieses ersten Korintherbriefs zu dem Thema Gemeinde, Gemeinschaft, Dienst füreinander. Ja, versteht ihr, alleine schaffen wir den Lauf nicht. Aber gemeinsam, indem wir einander dienen,
einander helfen, ermahnen, füreinander beten und so dann auch miteinander wirklich ein wirksames Zeugnis nach außen sein können. Paulus schreibt fast am Ende seines Briefes: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der allmächtige Gott bist, der alles in seiner Hand hat. Und ich danke dir, dass du ein liebender und gnädiger und barmherziger Gott bist, der Geduld hat mit uns. Ich danke dir, dass du sogar deinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hast. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, durchgezogen hast. Ich danke dir, dass du ein Mann voller Disziplin warst, der sich nicht hat abbringen lassen von seinem Weg. Und ich bitte dich für jeden von denen, die jetzt hier mit zugehört haben, dass du ihr Herz anrührst, dass sie dich wirklich erkennen in deiner Größe, in deiner Liebe, in deiner Barmherzigkeit. Und dass sie dadurch so erfüllt werden, dass sie nur noch eins wollen, dir nachfolgen. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du ihnen dann hilfst, dir gehorsam und treu und eben auch in Disziplin zu folgen. Herr, du kennst unsere Schwächen, du kennst einen jeden, weißt, wo er so gern sich gehen lässt. Herr Jesus Christus, hilf uns, dass wir lernen, in den kleinen Dingen treu zu sein, die kleinen Schritte zu gehen. Hilf denen, die jetzt hier zuhören, in ihrem Bereich, in ihrem Zuhause, in ihrer Schule, in ihrer Ausbildung, wo auch immer, die kleinen Schritte treu zu gehen. Darum bitte ich dich von Herzen, dass sie dann irgendwann treu sein können im Großen, dass sie dir dienen können an Stellen, wo sie wirklich an vorderster Front stehen, wo sie wirklich Großes leisten, wo sie viel leisten müssen, wo sie viel angefochten sind, aber wo sie standhaft sind für dich. Amen.